Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Willkommen beim Podcast des DIA, des Deutschen Instituts für Altersvorsorge. Wir informieren Sie alle zwei Wochen über aktuelle Entwicklungen rund um Altersvorsorge, Studien zum Sparen und was im politischen Berlin dazu passiert ist.
Wir, das ist zum einen mein Kollege Fabian Dietrich, 45 Jahre und heute zugeschaltet aus der Nähe von Frankfurt. Fabian ist Sprecher des DIA.
Und diese Stimme gehört zu Klaus Morgenstern, 61 Jahre. Klaus ist ebenso Sprecher des DIA und wieder an seinem Schreibtisch in Berlin. Und Klaus, was haben wir heute für unsere Zuhörer?
Heute sprechen wir über Gamification in der Finanzwirtschaft oder auf Deutsch Spaß beim Sparen. Dafür haben wir Thomas Niss aus dem schönen Wien zum Gespräch eingeladen. Er stellt uns seine App vor, mit der wir spielerisch mehr über Fondssparen lernen können.
Na, mal sehen, ob das auch meinen Spieltrieb befriedigen kann. Aber jetzt erstmal diese
gute Nachricht.
Fabian, ist eigentlich dein Akku geladen?
Klar, mache ich doch bei jeder Gelegenheit. Und die Powerbank ist auch immer dabei.
Stimmt, so oft wie du das Handy in der Hand hast. Aber ich meine nicht den Akku von dem Smartphone, sondern deinen Rentenakku.
Rentenakku? Was soll das denn sein?
Was es damit auf sich hat, haben wir in unserem jüngsten Werkstattgespräch mit Michael Huber vom VZ-Vermögenszentrum diskutiert. Die VZ-Finanzberater haben eine App entwickelt, die beim Aufbau der Altersvorsorge hilft und bei der dreht sich alles um den Rentenakku.
Ah, so wie voller Akku, alles im grünen Bereich für die Rente, leerer Akku, rote Farbe, also aufpassen?
Genau, wie bei deinem Smartphone. Aber es ging eigentlich um viel mehr als nur um Vince.
Ja, welcher Vince? Der aus Pulp Fiction? Vince Vega?
Ach so, sorry, das muss ich dir erklären. Vince ist der Name der App. Aber Vince ist eigentlich nur das Demonstrationsobjekt gewesen in unserem Werkstattgespräch. Wir haben zum Beispiel auch darüber geredet, wie man bei solchen Apps mit der Inflation umgeht.
Ja, Moment, aber so eine App muss ja auch einfach zu verstehen sein. Das ist ja beim Thema Inflation nicht der Fall.
Stimmt, Inflation wird fast immer unterschätzt. Wie so oft im Leben läuft es also auf einen Kompromiss hinaus. Die Entwickler eines solchen Tools müssen einen schwierigen Spagat hinbekommen. So viel Vereinfachung wie möglich, so viel Erklärung wie nötig.
Ja, da sollte ich dann auch noch mal genauer hinschauen. Das Werkstattgespräch mit Michael Huber steht auf der Website des DIA zu finden unter www.dia-vorsorge.de.
Darin findet sich auch eine weitere Erkenntnis von VZ-Experten Michael Huber. Selbst Apps zu einem ernsten Thema wie Altersvorsorge müssen am Ende irgendwo spielerisch sein.
Womit wir beim heutigen Thema wären, Gamification in der Finanzwelt. Wir sprechen mit dem Unternehmensgründer Thomas Niss von Own360. Er hat sich mit seinem Team Gedanken zum Sparen gemacht. Die App, die dabei herauskam, stellt er uns jetzt vor. Wir erfahren, warum Spielen bis ins hohe Alter wichtig ist und wir sprechen über die Möglichkeiten der digitalen Welt für die Finanzwirtschaft.
Rien à la plus.
Gut zu wissen.
Ja, hallo nach Wien. Hallo Herr Niss, lassen Sie uns spielen, denn darum geht's ja bei Gamification, oder?
Es geht vor allem darum, für den Anleger ein besseres Ergebnis zu erzeugen, indem man ihm Mittel in die Hand gibt, die sein Verhalten positiv beeinflussen.
In Anlehnung an ein bekanntes Sprichwort ließe sich formulieren, beim Sparen hört der Spaß auf. Sparen ist ja erstmal Verzicht. Schließlich kann der Euro nur einmal ausgegeben werden. Aber sind Sparer tatsächlich Spaßbremsen? Oder gibt es Sparpläne mit Spaßfaktor?
Also ich hoffe, dass unsere tatsächlich einen Spaßfaktor hat und ich glaube, das Feedback unserer User ist dahingegen auch sehr positiv. Ich glaube, beim Sparen hört sich tatsächlich der Spaß auf. Bei uns ist es allerdings so, dass sich der Spaß richtig auszahlt, weil wir diejenigen, die sich mit dem Content, den wir zur Verfügung stellen, beschäftigen, auch dafür belohnen, dass sie bei ihren Spielen dann etwas gewinnen können, was sich unmittelbar wieder in ihrem Sparverhalten ausdrückt, nämlich kostenlose Voranteile, die dazu führen, dass ihre Renditen steigen. Und somit ist bei uns beginnt das Sparen sozusagen beim Spielen und hört nicht auf.
Ja, haben Sie denn da was zu verschenken oder warum machen Sie das?
Wir haben grundsätzlich nichts zu verschenken, sondern wir haben ein Geschäftsmodell entwickelt, das ohne den klassischen Interessenskonflikt beim Investieren auskommt. Der klassische Interessenskonflikt liegt darin, dass all das, was der Fondsmanager verdient, nicht der Anleger verdienen kann. Das heißt, alles, was an Gebühren verrechnet wird, zahlt der Anleger und dementsprechend sozusagen sind diese beiden Parteien nicht unmittelbar aligned in ihren Interessen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, Das Produkt muss trotzdem sehr, sehr günstig sein. Nur wo nehmen wir dann sozusagen die Fähigkeit her, den Anleger zu motivieren und zu incentivieren, auch wirklich gut zu arbeiten, und haben dementsprechend auf das Investmentprodukt noch eine Kommunikationsplattform draufgesetzt. Eine Plattform, die eine neue Art der Investor Relations möglich macht. Wir nennen das Equity Branding. Investor Relations nicht hin zum institutionellen Investor, sondern zum Kleinanleger. Und dafür zahlen die Unternehmen Geld. Und dieses Geld schütten wir wieder unmittelbar zurück aus an unsere Anleger in der Form von kostenlosen Voranteilen.
Da findet ja ein tatsächliches Spiel statt. Jede Woche gibt es eine Art Live-Quiz. Das sollten Sie unseren Hörern auch nochmal vorstellen. Muss ich mir das so als eine Art Pub-Quiz zum Thema Sparen vorstellen, oder wie läuft das?
Es ist ein Live-Quiz jeden Dienstagabend, dem wir 10 Fragen stellen, Multiple Choice, 3 Antworten. Und es dreht sich immer um Content, den wir in der Woche davor auf unserer App selbst oder auch auf digitalen sozialen Medien ausgespielt haben, der sich immer um die Unternehmen dreht oder ums Anlegen an sich. Das heißt, es ist Finanzbildung und es ist Unternehmensbildung. Und wenn man dann diese 10 Fragen richtig beantwortet, dann hat man das Quiz gewonnen, und zwischen all jenen, die es gewonnen haben, werden insgesamt 1.000 Euro in kostenlosen Voranteilen aufgeteilt, und diese 1.000 Euro und diese kostenlosen Voranteile werden unmittelbar dann in die Depots unserer Kunden übertragen.
Also mit anderen Worten, es lohnt sich, immer mal bei Ihnen vorbeizuschauen.
Es lohnt sich auf jeden Fall, bei uns vorbeizusehen. Die Depots sind kostenlos. Das heißt, man hat hier auch keinerlei Kosten, die laufend anfallen. Wir haben selbst eine Situation geschaffen, wo wir heute also auch nicht mehr verlangen, dass ein Sparplan abgeschlossen wird, sondern man kann investieren oder man kann nicht investieren, und man kann sich sozusagen auch, ohne dass man selbst Geld beisteuert, indem man sich engagiert, indem man mitmacht, indem man verdient, richtig, und hier mit sozusagen auch ohne das eigene Börserl zu belasten, zum Anlegen und zum Eigentümer zu werden, wie wir sagen.
Sie wählen den Umweg über das kleine Quiz. Es gibt aber auch Apps, die machen das auf dem Umweg des Sparens beim Einkaufen. Im Grunde geht es ja darum, dass man so den inneren Schweinehund versucht zu überwinden. Und so wird bei diesen Apps bei jedem Einkauf automatisch ein kleiner Teil der Kaufsumme auf ein Anlagekonto überwiesen. Was halten Sie denn von diesen Modellen?
Also ich finde, dass alles, was dazu beiträgt, dass Sparen zu einer dauerhaften Tätigkeit wird, ist gut. Weil es einfach wichtig ist, dass man sich als Privatperson neben seiner Arbeit ein zweites Standbein aufbaut. Und dieses zweite Standbein ist aus unserer Sicht idealerweise Beteiligung an der gesamten Weltwirtschaft, an der Wertschöpfung der Unternehmen global. Das ist heute so günstig möglich wie noch nie, indem man Investor in einen Fonds wird. Und das zu propagieren, da bin ich für alle Wege offen.
Ja, das klingt ja nun schon deutlich mehr als Sparen. Eigentlich ist das ja schon Community. Welche Rolle spielt das Thema Community bei Ihnen?
Es spielt eine Riesenrolle für uns, weil das Thema Gamification rund um das Quiz, dieses Thema, wie schaffe ich es, die breite Bevölkerung daran zu interessieren, in das, was in den Unternehmen passiert, und an Finanzbildung zu interessieren, ist ein Teil dessen, was wir tun. Wir gehen aber noch einen großen Schritt weiter, indem wir das Investmentuniversum, also die Unternehmen, in die wir investieren, mit unseren Usern gemeinsam definieren. Die Community hat sie selbst in der Hand, Unternehmen aus dem Universum auszuschließen, aus denen wir unsere Fonds bauen. Und das machen wir, weil wir glauben, dass darin, in diesem Bottom-up-Prozess, eine unglaubliche Kraft liegt, die deutlich mehr Nachhaltigkeitsgesichtspunkte einfließen lässt, als dass diese Top-Down-Mechanismen, die typischerweise in ESG-Fonds eingesetzt werden, mit sich bringen. Und hier spielt die Community eine Riesenrolle, weil ohne die würde es nicht gehen.
Bleiben wir doch mal bei dem Stichwort Community. Sie hatten auch etwas von ausschließend gesagt. Ich denke mal an die User, die da in den Foren unterwegs waren und das Ziel hatten, gemeinsam große Leerverkäufer in die Knie zu zwingen. Stichwort GameStop. Die hatten sicher auch ihren Spaß, aber wo hört das Spiel auf und wo beginnt das Zocken?
Also ich sehe das, da braucht man nur Benjamin Graham oder wie sie alle heißen, zurückblicken. Es gibt einen klaren Unterschied zwischen Investieren und Spekulieren. Ich glaube, das, was da passiert ist über diese Reddit-Foren, das ist Spekulation in seiner reinen Form. Es geht um den kurzfristigen Gewinn. Bei uns geht es um Nudging, um den Versuch, Tools anzubieten, die dabei helfen, etwas, was wirklich schwierig ist, nämlich das langfristige Festhalten an einem schwankenden Vermögenswert, einfacher zu machen. Das ist unser großes Ziel. Den Blick weg von kurzfristigen zu ziehen, hin auf das Langfristige. Den Blick weg von der Bewegung des Aktienmarkts hin zu den Gewinnen der Unternehmen. Den Anlegern klarzumachen, dass sie als Miteigentümer an jedem verkauften Volkswagen mitverdienen. Und dass das viel wichtiger ist, als ob die Volkswagen-Aktie heute um 5% steigt oder 2% sinkt. Und das ist genau das krasse Gegenteil von dem, was bei GameStop oder AMC oder wie sie alle heißen, passiert.
Zeigt sich das auch in den Bewegungen auf den Konten? Also wie lange bleiben die Anleger bei Ihnen und wie lange sparen sie?
Wir haben, und darauf bin ich, wenn es etwas gibt, auf das ich stolz bin, dann ist es das, konnten wir zeigen, dass unsere Arbeit hier einen unglaublich positiven Einfluss auf das Anlegerverhalten hat. Unsere Anleger haben heute im Durchschnitt eine deutlich höhere Rendite als Anleger, als es die Fonds erzielt haben. Das ist immer nur dann möglich, wenn mehr Geld investiert wird, wenn die Fonds gerade an Wert verloren haben. Und das haben wir ganz dramatisch im März 2020 gesehen, als unsere Fonds teilweise bis zu minus 20% an Wert verloren haben durch die Covid-bedingte Korrektur. Wir aber am Ende des Monats höhere Assets under Management hatten als am Anfang des Monats, weil unsere Anleger in diesen Dip hineingekauft haben und das natürlich mit einem fulminanten Investmenterfolg, den wir heute sehen, wo unsere durchschnittlichen Anlegerrenditen alle im zweistelligen Bereich liegen und sehr, sehr viele zufriedene Gesichter, immer wieder zufriedene Meldungen über unsere App, über die Performance unserer Produkte an uns herangetragen werden.
Auf der einen Seite haben Sie schon erzählt, also es gibt ein bisschen Impact, die Community schließt auch aus. Ich stelle mir da jetzt die Frage, sprechen wir da auch über ESG, über Environmental Social Governance? Ist das auf der einen Seite ein Thema vor allem für junge Leute oder haben Sie verschiedene Zielgruppen? Spannt sich das über mehrere Generationen?
Es ist tatsächlich so, dadurch, dass wir eine Mobile-First-Plattform sind, wo sich alles auf einer App abspielt, ist die Zielgruppe tendenziell etwas jünger. Wobei wir auch Investoren haben, die deutlich älter schon als 60 Jahre alt sind, ist es doch so, dass knapp 50% unserer Kunden unter 40 Jahre alt sind. Und diejenigen, die dann aktiv dabei sind bei den Tools, die wir anbieten, um sich kostenlose Voranteile zu verdienen, die sind wahrscheinlich tendenziell noch ein bisschen auf der jüngeren Seite. ESG ist tatsächlich der Treiber hinter unserem Ausschlussmechanismus. Es geht darum, Nachhaltigkeit bottom-up, also vom Kunden, vom Anleger her zu definieren und nicht auf Basis von Regelwerken, die top-down von Gesellschaften festgestellt werden, die grundsätzlich nicht schlecht sein müssen, die aber immer das Thema bringen, dass sie sehr leicht, und das ist wieder ein anderes Thema der Gamification, gegamed werden können. Wenn ich weiß, was bewertet wird, dann kann ich mich als Unternehmen darauf ausrichten, mache das einfach schön und kriege dann eine tolle Bewertung. Und das ist ein Prozess, den wir immer wieder sehen, ob das im Voting-Bereich ist, also im Proxy-Voting-Bereich und auch im Rahmen von ESG-Fonds. Und dem wollten wir entgehen, indem wir gesagt haben, we give the power to the people. Ja? Wir wollen, dass ihr die Wahl habt, wie das Universum aussieht. Wir bauen euch dann Fonds, die diversifiziert sind daraus. Aber die Unternehmen, aus denen wir unsere Wahl treffen, die könnt ihr bestimmen.
Und wie ist es denn mit den Silversurfern? Sind die dann unterrepräsentiert oder haben Sie auch Beispiele für die?
Wir haben auch ein paar Silver Surfer. Es ist aber ganz interessant, weil man sich ja auch erwarten würde, dass dann dort auch die Anlagevolumen stark steigen. Wir sehen aber über alle Altersgruppen hinweg sehr stabile Anlagevolumina, was bedeuten soll, dass es auch sehr viele junge Leute gibt, die schon Kapital haben in signifikanten Größenordnungen. Und das ist sicher unsere Kernzielgruppe und nicht der traditionelle Silver Surfer.
Okay, kommen wir mal zurück aufs Medium. Das hatten Sie schon angesprochen. Also ich denke, es ist ja ein Unterschied, setze ich mich an den PC und mache jetzt mein Online-Banking, die Buchhaltung, bezahle die Rechnung oder ziehe ich das Smartphone in jeder Lebenssituation, jetzt am Strand, im Urlaub, vielleicht auf der Arbeit oder auf dem Weg zwischen beiden und kaufe dann mal schnell mit einer Fingerbewegung Fondsanteile. Wir haben ja letztes Jahr diesen Boom der Neo-Broker gesehen. Sind die die Treiber oder würden Sie sagen, das spielen Sie doch auch mit?
Also ich glaube, dass wir sehen dieses ganz kurzfristige Handeln jetzt nicht in der Form, weil das würde ja immer dann ein Kaufen und ein Verkaufen sein. Wir haben tendenziell einen 10-20-fachen Überhang an Käufen gegenüber Verkäufen. Das heißt, wir haben kein klassisches Trading-Publikum, sondern ein Publikum, das einfach die Korrekturen ausnutzt, weil es gelernt hat, dass das eine gute Sache ist. Und das, was Sie ansprechen, dieses I make it easy to buy and sell, ich sehe das sehr, sehr kritisch. Ich sehe es insbesondere auch sehr kritisch im Bereich von Teilaktienverkäufen. Und weil man dort auch quasi vorgaukelt bekommt, dass man ja tatsächlich eine Aktie hätte, was nicht der Fall ist. Das heißt, diese Art der Gamification ist am Ende des Tages keine wertschöpfende Gamification, weil sie nur Transaktionskosten verursacht und die am Ende des Tages den Gesamtrendite des Markts schmälern. Wie wir alle wissen, ist aber offensichtlich das, was momentan die Konsumenten da draußen besonders gerne tun und wollen. Und dagegen kann man dann auch nichts mehr tun, weil am Ende des Tages entscheidet der Konsument, was er haben will.
Das Medium ist die eine Seite, aber sicherlich spielt die Struktur oder die Art der App auch eine große Rolle. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, eine App so rund ums Sparen mit ordentlich Beiwerk. Aber andererseits gibt es aber auch die ganz schmale Lösung, die sich wirklich nur auf das Sparen konzentriert. Was halten Sie davon? Sind Sie eher für die ganz schmale, konzentrierte App oder für die Super-App, in der man unter anderem auch noch Konzertkarten kaufen oder Reisen buchen kann?
Das ist ganz schwer zu sagen, weil eben ganz viel davon abhängt, wie die User Experience gerade den Zeitgeist trifft. Wenn der Zeitgeist getroffen wird, dann sind auch die User bereit, sich anzupassen. Aber grundsätzlich ist das Thema Werbebiersparen eine besonders herausfordernde Thematik. Also das sieht momentan alles so leicht und einfach aus, weil die Trading-Apps alle so abheben. Aber es ist nach wie vor ein Thema, für das sich der kontinentaleuropäische Anleger nur schwer begeistern lässt. Und ich glaube, wir sehen da eine sehr spitze Zielgruppe, die da momentan adressiert wird. Ich meine, wir kennen alle die Zahlen. Natürlich gibt es da Millionen Leute jetzt mehr. Wie viele davon aber tatsächliche Sparer geworden sind, die also das Investment sparen, das Wertpapier sparen, das Sparen über einen Sparplan in einem breit gestreuten Aktienfonds für sich entdeckt hat und wie viele eigentlich nur das schnelle Geld suchen, indem sie eben GameStop-Aktien handeln und mit Kryptowährungen herumspielen. Da denke ich doch, dass wir leider noch sehr, sehr viel auf der Spekulationsseite sind und die Sparseite nach wie vor sehr herausfordernd ist.
Also mit anderen Worten, Sie bleiben beim Sparen, Anbauten in Richtung weiterer Dienstleistungen, weiterer Online-Geschäfte würden Sie gar nicht ins Kalkül ziehen?
Also ich glaube, wir sind dem Sparen und dem breit gestreuten Investieren sehr, sehr verbunden inhaltlich. Und wir glauben, dass in dieser Einfachheit, indem wir eben nur das anbieten, auch eine Kraft liegt. Kraft, die vielleicht nicht ganz so schnell sich ausbricht, wie sich das jetzt in den Trading-Boom zeigt, die aber am Ende des Tages langfristig und nachhaltig zu wirklich signifikantem Wachstum und zu einem soliden Geschäftsmodell für uns führen kann.
Die etablierten Institute, Banken, haben ja immer wieder versucht, eben durch diese Breite Menschen dann auf einfachen Zugang in den Kapitalmarkt zu bringen. Am Ende hat man bisher den Eindruck, es ist dann aber eine Startup-Domäne, da kommen die Innovationen her, obwohl es an Versuchen jetzt aus der klassischen Finanzwirtschaft nicht gefehlt hat in den letzten 10, 15 Jahren. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Muss man klein sein, muss man so ein agiles Startup sein oder kann die Innovation durchaus auch mit der Zeit jetzt, mit der Breite von Digitalisierung und Mobile Engagement auch eben von den Instituten kommen?
Der von mir hochgeschätzte ehemalige Vorstand der Erste Bank Österreich, Peter Bossek, hat für einen Panel einmal zum Georg Hauer, zum Geschäftsleiter Dach und Nordic von N26 gesagt, weißt du Georg, das wirkliche Problem ist, dass wenn du für deine Kunden was zu verlangen beginnst, dann verlierst du an Wert und wenn ich meine Kunden gratis hergib, dann verliere ich an Wert. Das heißt, die Dynamik, die hier am Spiel ist, ist sehr, sehr, ich würde mal sagen, wenn man drei Schritte nach hinten geht, sehr schwer zu fassen. Nämlich, dass das Verschenken gut ist, wenn man klein ist, und das Verschenken sehr schlecht ist, wenn man groß ist. Und dementsprechend tun sich die großen Institute momentan irrsinnig schwer, hier eine Reaktion auf das, was im Markt passiert, abzubilden, weil es eine Analystensicht auf ein traditionelles Haus dazu bringen würde, das für verrückt zu erklären, während die Analystensicht eines Venture-Capital-Gebers genau das Gegenteil möchte. Und dementsprechend, glaube ich, ist da ein Disconnect da, der aber auch, und das hört man, glaube ich, schon ein bisschen so durch, natürlich auch irgendwann einmal für die vielen hochfinanzierten Startups zu einem Problem werden, weil irgendwann werden auch die auf Basis ihrer Geschäftszahlen bewertet und nicht nur noch auf Wachstumsebene.
Gut, aber das klingt ja wie das Wort unserer geschätzten noch Bundeskanzlerin vom dem Neuland, in dem wir uns da immer noch bewegen. Also wir sind kein etablierter Markt oder wir sehen hier keinen etablierten Markt. Wir sehen eigentlich immer noch eine Sturm- und Drangzeit, sowohl bei der Entwicklung von Angeboten als auch bei der Bewertung von Finanzierungspartnern dieser Angebote von Venture Capital und von Private Equity Gebern.
Auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, wenn man die Bewertungen pro Kunde herunterbricht bei den letzten großen Runden in Österreich und Deutschland, also Bitpanda, Scalable, Trade Republic, das sind gigantische Summen, die da gezahlt werden für den Bestand. Und ob die sich irgendwann einmal rechtfertigen werden lassen, the jury is out. Es gibt viel Wettbewerb. Jeder Markt, in dem es hohe Margen gibt, tendiert dazu, dass diese Margen irgendwann einmal erodieren. Beispiel dafür bestimmt, ich meine, der große Erfolg, der sich ja auch eingestellt hat bei den Neo-Brokern, hängt ja auch damit zentral zusammen, dass sie es geschafft haben, eine Formulierung zu finden, von der jetzt die Leute glauben, dass es tatsächlich kostenlos ist. Nämlich, sie sagen einfach quasi kostenloses Traden. Das ist natürlich kommissionsfreies Traden, nicht? Heißt aber nicht, dass damit keine Kosten verbunden sind, weil im Hintergrund über die Bid-Ask-Spreads doch signifikante Kosten anfallen, die halt keiner sieht, weil sie im Preis des erworbenen Finanzinstruments enthalten sind. Das ist immer noch besser als früher die Situation, weil bei früher waren die Spreads da und die Kommissionen waden da. Aber es ist nicht so, dass das Trading einfach kostenlos wäre. Trotzdem glauben wahrscheinlich 90% der Kunden, es ist komplett kostenlos, weil das Verständnis dafür gar nicht da ist. Diese Art der Kommunikation, und das ist wieder zurückkommend auch zu dem Thema, haben die Großen hier eine Chance, würde wahrscheinlich durch eine Rechts- und Compliance-Abteilung einer großen Bank nie durchgehen.
Lassen Sie uns doch mal einen Blick in die Zukunft versuchen. Wo sehen Sie in Deutschland oder auch in Österreich noch digitale Lücken, die besetzt werden müssten, damit sich noch mehr Bürger für die Kapitalmärkte interessieren?
Also ich glaube... Ich habe schon sehr früh immer wieder einen ähnlichen Satz wiederholt, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt zusammenbringe, aber er ging irgendwie so, der Kleinanleger verdient nichts am Kapitalmarkt, weil man mit dem Kleinanleger nichts verdienen kann. Und daran halte ich fest und ich kann davon ein Lied singen, weil ein Sparplan auf einen Fonds, der eine Gebühr von ein paar Basispunkten abwirft, bei jemandem, der 10 bis 30 Euro im Monat anspart, der könnte nur dann profitabel sein, wenn ich den Kunden einfach so auf der Straße auflesen könnte. Das kann ich aber nicht. Ich muss sehr viel Geld investieren, um ihn zu bekommen. Und dementsprechend sind typischerweise die Dauer, die es braucht, bis er für mich profitabel wird, viel, 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 viel zu lang, um damit ein wachsendes Geschäft zu bauen. Das heißt, der einzige Grund, warum kostenlose Sparpläne angeboten werden, ist, um den Kunden zu attrahieren und ihm dann eine andere Ecke auszunehmen. Pardon my French, also ich möchte das jetzt niemandem vorhalten von den Neo-Brokern, dass sie das sozusagen als ihr Geschäftsmodell betreiben würden, aber einen kostenlosen Sparplan für sich alleine anzubieten, ist kein tragfähiges Geschäftsmodell. Man muss schon darauf hoffen, dass dann der Kunde kommt und halt auch die Aktien für sich entdeckt und dann dort zum Handeln beginnt und man dann eben, wie wir wissen, bei den Neo-Brokern irgendwo zwischen 1,5 bis 3 Euro pro Trade halt doch dabei rumkommt. An dieser Situation, dass sich damit nichts verdienen lässt, lässt sich nichts ändern. Außer wir schaffen es, dass die Erreichbarkeit der Menschen besser wird. Und das ist wiederum ein Thema, das auf ganz breiter Basis gespielt werden müsste, wo man die Risikobrille wirklich auch auf politischer Ebene sich verschiebt und sagt, langfristig betrachtet ist der Kapitalmarkt nicht so riskant, wie wir alle glauben. Es ist gut und wichtig und richtig, in den Kapitalmarkt zu investieren. Und by the way, damit ihr das auch wirklich alle macht, hier gibt es ein kleines Steuerzuckerl dafür. Weil wenn es etwas gibt, was den Kleinanleger dazu bringt, dieses trotzdem gefühlte Risiko, da kann man, glaube ich, reden, was man will, zu überwinden, dann ist es das Steuerzuckerl. Ich glaube, dass das paneuropäische private Pensionsprodukt, wenn es dann nun mal endlich kommt und auch tatsächlich so kommt, wie es die Kommission vorgesehen hat, mit dem entsprechenden Backing der Regierungen, was dann die Kapitalertragssteuerbefreiung potenziell betrifft, sehr, sehr erfolgreich werden kann. Weil dort hat man für das Basisprodukt mit der Gebührengrenze von 1% einfach eine Situation geschaffen, mit der dann wirklich auch alle verdienen können. Und wenn dann auch noch die KEST dafür vielleicht reduziert wird oder auch bei einer gewissen Haltedauer auf Null gesetzt wird, dann glaube ich, werden wir einen gigantischen Boom an privaten Kapitalmarktanlagen sehen.
Ja, vielen Dank, Thomas Nies. Sie haben uns einen tollen Einblick gegeben, wie Gamification bei Ihnen, bei Own360 in Österreich schon läuft.
Auch in Deutschland.
Auch in Deutschland, natürlich, auch in Deutschland. Und Sie haben uns auch einen ganz tollen, tiefen Einblick in die Seite dahinter gegeben, also in den Zustand auch der Industrie und die Entwicklungen, die noch ablaufen. Ich denke, das ist ein Thema, auf das wir sicher auch mal mit Ihnen zurückkommen können. Vielleicht gibt es dann dieses europäische Pensionsprodukt, da sind aber natürlich auch noch viele skeptisch. Für heute herzlichen Dank dafür und schöne Grüße nach Wien.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, ich habe es sehr genossen.
Ja, vielen Dank auch von mir. So, Fabian, was bleibt?
Ja, mein Smartphone-Akku ist voll, denn anders als zumindest einer der Ministerpräsidenten bei der Corona-Schalte mit der Kanzlerin, habe ich bei unserem Gespräch nicht Candy Crush gespielt. Aber ich schaue gleich mal nach meinem Rentenakku.
Finde ich gut. Wenn du deinen Ladevorgang automatisieren willst, dann schau doch einfach mal auf unsere Website vorbei. Dort findest du einen Artikel über eine weitere neue App. Deren Entwickler sammeln gerade im Netz potenzielle Nutzer ein. Der Name der App? Altersreich. Mehr muss ich dazu wohl nicht sagen.
Auf keinen Fall, denn das klingt genau nach meinem Geschmack. Ja, und Sie können sich natürlich auch anschauen, wie diese App funktioniert. Den Beitrag dazu finden Sie auf unserer Internetseite www.dia-vorsorge.de. Dort finden Sie auch unseren Veranstaltungsrückblick auf unsere März-Veranstaltung DIA Digital zu Gamification. Auch da ein alter Bekannter aus diesem Podcast, Thomas Nies, dabei. Und da erfahren Sie auch mehr zu seiner App, zu Own360. Viel Spaß beim Lesen, viel Spaß beim Schauen und bis in 14 Tagen.
Dann mit dem Schwerpunktthema Pflegereform. Damit Sie diese Folge nicht verpassen, abonnieren Sie einfach gleich unseren Podcast.
Wir freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen an die Mailadresse info@dia-vorsorge.de.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiterzuempfehlen.
Bis dahin bleiben Sie im Dialog
und sorgen wir das Alter vor.